Wir haben in diesen Tagen das Thema, was ist wirklich wahr? Und wir beschäftigen uns mit verschiedenen Lügen. Nur einen kleinen Teil schaffen wir in diesen Tagen uns anzuschauen. 5 in der Zahl, heute ist die 4. Und heute haben wir das Thema, eine der Lügen, die wir glauben. Christen sind unfrei. Dieses Stückchen, das wir gerade gesehen haben, hat ein bisschen auch ein Gefühl schon für gegeben, wie frei man ist oder eben auch unfrei in Bezug auf Geld oder Handy oder was es auch für verschiedene Themen im Leben geben könnte. Allerdings muss ich zugeben, nach dem gestrigen Abend und dem Vortrag von gestern Abend könnte man den Eindruck haben, Christen sind tatsächlich unfrei. Was man so alles nicht darf oder was alles vielleicht nicht optimal ist oder wo man sich wünscht, man hätte mehr Freiheiten, wenn man denn zu Jesus gehört. Man hat vielleicht den Eindruck, in dieser Welt darf man doch so viel mehr. Und wenn wir dann noch lesen, verschiedene Bibelstellen, Römer 1, da sagt Paulus, ich bin Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Oder 1. Korinther 7, wenn du ein Christ bist, selbst wenn du ein Christ bist und im gesellschaftlichen Status ein freier Bürger bist, bist du doch in Wirklichkeit ein Knecht Jesu Christi. Epheser 6, was ihr auch tut, tut es nicht nur, um Menschen zu gefallen, sondern tut es als Knechte von Jesus Christus, die den Willen Gottes tun wollen. Philipper 1, Vers 1, es schreiben euch Paulus und Timotheus, Knechte von Jesus Christus. Kolosser 4, Vers 12, es grüßen euch Epaphras, einer der euren, ein Knecht Jesu Christi. Passt jemand auf hier vorne. 1. Petrus 1, Vers 1, es schreibt euch Petrus, der Knecht und Apostel von Jesus Christus. Judas 1, es schreibt euch Judas, ein Knecht. Ihr armen Frauen, ihr kommt gar nicht vor, ne? Nur die Männer sind Knechte, ja, so sieht's aus, ja? Oh, richtig, guck mal, wie sie sich bedauern hier, ja. Ja, und dann gibt es solche Sätze, die ihr vielleicht auch schon zu Dutzenden gehört habt oder selber gesagt habt, ein Christ muss Bibel lesen, Christen müssen in den Gottesdienst, Christen müssen beten, Christen müssen warten mit Sex, bis sie endlich verheiratet sind, Christen müssen vergeben, Christen müssen Gutes tun, Christen müssen selbstlos sein und das Schlimmste von allem, die müssen missionieren. Kennt ihr das? Wer kennt das hier so? Keiner. Ihr seid die Glücklichsten dieser Welt. Euer Pastor, der hat sich gemeldet, ja. Oh, geht bloß hin und tröstet den. Und ihr habt nichts kapiert bei dem so, ja. Vielleicht hat er euch das schon versucht beizubringen, dass ihr das alles sollt, aber ihr lernt es nicht oder so. Kann ja auch sein. Armer Winfried. Ich muss an eine Situation denken, die in der Bibel berichtet wird. Jesus gestorben, Jesus auferstanden, weg im Himmel, also gestorben, auferstanden, ist dann irgendwann in den Himmel zurückgekehrt. Und die Jünger, die Nachfolger von Jesus, die hießen dann noch nicht Christen, da hießen sie noch Jünger. Heute versuchen wir aus Christen wieder Jünger zu machen, das ist gar nicht so leicht, oder? Heute haben wir viele Christen, die sind aber noch keine Jünger. Diese Jünger wollten irgendwann mal Christen werden, das war schon interessant, aber es ist ein anderes Thema. Diese Christen, diese Jünger sitzen da in ihrer Dachkammer, die treffen sich jeden Tag und warten darauf, weil Jesus versprochen hat, ich komme bald wieder. Ich schicke euch einen Tröster, ich schicke euch den Heiligen Geist und dann werde ich euch losschicken, dann werdet ihr auf einmal anfangen zu missionieren, dass das Wasser Zeug hält. Und dann sitzen sie da und merken gar nichts davon von diesem großen Eifer, die haben geradezu Angst. Wir feiern zwar heute Advent und nicht Pfingsten, aber es hat trotzdem was miteinander zu tun. Denn damit, dass Jesus gekommen ist und dann hat er sich angekündigt, wird wiederkommen. Und wenn ich dann wiederkomme, dann werdet ihr so voller Eifer anfangen in Jerusalem und dann in Judäa und Samaria und irgendwann in der ganzen Welt. Davon hat man bei den ersten Jüngern und den ganzen, da waren 120 Christen zusammen, also auch Männer und Frauen, ja, waren da zusammen. Die hatten eine tierische Angst davor, was könnte jetzt passieren. Geht ganz vielen Christen so. Gerade bei uns hier in Deutschland. Eine große Angst davor, zu Jesus zu halten. Und viele von uns, die leben mit diesem Gefühl, ich bin unfrei, ich muss dieses und jenes alles einhalten. Und wir haben das Gefühl, wir müssen gehorsam sein, wir müssen leisten und wir müssen irgendwelchen Gesetzen entsprechen. Kennt ihr das? Ja, ihr kennt das. Ich glaube das, dass viele das kennen. Und wenn man dann noch in die Bibel reinschaut, also Altes Testament zumindest, dann sieht man Gesetze bis ins Detail. Ich habe mir die mal aufgeschrieben. Alle 313 lese ich jetzt mal eben vor. Ihr habt auch Zeit, oder? Ja, ihr habt Zeit. Es gibt Gesetze zu Waschungen der Frauen nach ihren Tagen. Es gibt Gesetze zu Wöchnerinnen, zu Stoffzusammenstellung für Kleidung von Priestern, zum Verzehr von Tieren, zur Vorzubereitung von Fleisch, über die Feststellung oder Heilung von Aussatz, über Opferstätten, über Blut und verendete Tiere, zu geschlechtlicher Verirrung, zum täglichen Verhalten im Leben, für schwere Sünden, Gesetze für Priester, über Lampen und Schaubrot im Tempel. So, das ist nur ein Abriss. Und jetzt kommen noch Opferriten. Opferriten. Sündopfer, Schuldopfer, Sühneopfer, Dankopfer, Schwenkopfer, Lobopfer, Brandopfer, Gelübdeopfer, Speiseopfer. Fallen euch noch mehr ein? Reicht, oder? So, und jetzt kommt ja das Schlimmste. Ich finde das Schlimmste, gerade so als Christ, denkst du, ja, da ist ja Altes Testament, so, ne? Dann kommt Jesus auf den Plan und was sagt er in Matthäus 5, Vers 17? Pastor? Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Und dann ist die Verwirrung erst recht komplett, weil man sagt, ja, ich denke, Altes Testament und so ist doch nicht mehr so wichtig. Es gibt ja übrigens Stimmen, die heute sagen, für uns wäre das Alte Testament nicht mehr bedeutsam. Ich warne euch besonders davor, nicht wegen der Einhaltung der Gesetze, sondern wir verstehen das Neue Testament nicht, wenn wir das Alte Testament nicht kennen. Bittet euren Pastor, dass er euch viel aus dem Alten Testament lehrt. Ihr Jugendkreisleiter, macht Bibelarbeiten zum Alten Testament und verknüpft sie ins Neue Testament. Wir benötigen das Alte Testament. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Irrlehrer. Ich sage das ganz direkt. Das ist so. Die Bibel warnt davor. Die ersten Christen kannten nur das Alte Testament und sind zum Glauben an Jesus gekommen, weil sie das Alte Testament ausgelegt bekamen. Die Emmaus-Jünger treffen Jesus, kennt ihr die Geschichte, ja? Und was erzählt ihnen Jesus? Den erkennen sie ja nicht sofort. Er erklärt ihnen das Alte Testament, die Gesetze und die Propheten und sie erkennen dann Jesus. Aber das nur am Rande. Aber ist schon schwierig, oder? Jetzt sagt Jesus auch noch, ich bin gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Ich erkläre euch nachher nochmal, was das heißt. Jedenfalls, wenn wir das so hören, dann haben wir doch erst recht den Eindruck, die Christen sind unfrei. Die Leute, die jetzt schon seit Freitagabend hier sind, haben das Bild schon öfter gesehen. Dieses Bild symbolisiert Satan, die Schlange, die im Paradies aufschlägt und anfängt zu lügen. Die Bibel lehrt uns, im Johannesevangelium wird es gesagt, Satan ist der Vater der Lüge. Interessant, dass Jesus von sich sagt, ich bin die Wahrheit, die personifizierte Wahrheit. Und über Satan wissen wir, er ist der Lügner von Anfang an, ein Mörder. Die ersten Lügen, die Satan in die Welt gebracht hat, hat erstens uns Menschen zu misstrauischen Menschen gegenüber Gott geführt und zu einem ersten Toten, und das war ein Mord, ein Brudermord. Satan hat es geschafft, den ersten Toten durch einen Mord sterben zu lassen. Darum ist Satan ein Mörder. Das ist nicht nett, so kleine Schönheitslügen oder so. So, aber Satan redet uns ein, ihr Christen, ihr seid unfrei. Er redet das auch Leuten ein, die noch keine Christen sind. Wenn du so einer von den Frommen wirst, da aus der evangelischen Gemeinschaft, nennt ihr euch Gemeinschaft? Weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls hier in eurer Gemeinde oder egal, wo ihr als Christen, aus welchen Städten ihr kommt. Wenn sie Christen erleben, dann sagen viele Nicht-Christen, ja, du darfst dies nicht, du darfst das, du bist unfrei. Und das führt ja übrigens dazu, ich habe ein mobiles Mikro, das ist gut, pass auf. Das führt ja dazu, also ich stehe hier auf Paletten, ne? Ich bin ja höher gestellt worden hier. Wir sind auf der Suche nach Freiheit. Könnt ihr das Mädchen hier erkennen? Ich liebe solche Situationen. Meine Frau nicht. Ich bin das auch nicht, weil ich kein Mädchen bin. Also das... Ich habe den Eindruck, wir Christen, vor allem wir jungen Christen, ich war ja auch mal jung. Meine Kinder glauben es nicht, aber es ist so. Die kennen immer nur einen alten Papa. Hab ich schon ein paar erzählt. Ne? Ich war jetzt mit meiner Tochter zum Wählen. Das Wahlbüro war im Pflegeheim. Musste da in das Altenheim rein, kam eine Dame entlang. Maria ist 5, ne? Mit der war ich unterwegs. Da war sie noch 4. Gehst du mit deinem Opa zum Wählen? Ja, habe ich gesagt, genau. Ja, also ich bin alt. Ja, ja. Meine Kinder haben gesagt, du hast graue Haare, also bist du alt. So, ein Opa. Aber ich weiß das noch. Wir suchen die Freiheit, natürlich. Und wenn man Teenager ist und in die Pubertät kommt, will man frei sein. Frei von Eltern und Konventionen. Und dann ist es etwas so, und das machen wir dann auch in Bezug auf Gott. Wir denken dann, das denken wir wirklich. Was, und ich werde auch oft gefragt von jungen Leuten, jetzt nicht mehr so viel, jetzt fragen sie Leute, die 10 Jahre jünger sind als ich. Was darf ich als Christ? Wie weit sind meine Grenzen? Ist das noch erlaubt oder ist das schon verboten? Und wir denken in diesen Kistchen, ja, hier diese Kistchen, die einen verwirren können. Was darf ich, was darf ich nicht? Weil wir die Freiheit suchen. Das ist so ein bisschen wie an der Klippe zu stehen. Ich stehe jetzt hier an dieser Palette und vorne die halben Füße sind über der Kante. Das ist so ein bisschen Freiheit suchen. Da oben also an der Klippe zu stehen und zu sagen, wie weit darf ich gehen, bevor ich runterfalle? Was ist noch erlaubt? Weil wir die Freiheit suchen. Meine Frau kriegt immer den Pimpernellen, die sagt, du musst so weit wegstehen von der Kante, dass du umfallen kannst und noch überlebst. Also noch liegen bleibst und nicht abstürzt. Ja? Also sie hält mich für 4 Meter groß. Ja? Das ist toll, oder? So. Aber ist doch Wahnsinn. Denk doch mal drüber nach. Wenn wir diese Frage stellen, wie weit darf ich gehen, damit Gott mit mir noch zufrieden ist? Eigentlich ist die Frage doch krank. Das würden wir hoffentlich mit keinem Menschen machen, den wir wertschätzen oder zu dem wir eine gute Beziehung haben. Da würden wir doch nicht überlegen, wie weit darf ich jetzt noch gehen, bevor der andere auf mich sauer ist? Wie lange kann ich meine Grenzen weiten und so lange provozieren, bevor der Alte mir die Koffer vor die Tür stellt, ja, oder so? Oder bis meine Frau mir das Bett verweigert oder so, ja? Lebt ihr so, dann müsst ihr euch nicht melden, macht's lustig. Ja? Aber es ist doch eigentlich krank, wenn wir so leben, dann ist es doch krank, das ist doch keine gesunde Beziehung. Wenn wir mit Gott so leben würden oder auch so leben, dann ist doch etwas krank in der Beziehung zu Gott, wenn ich immer nur danach schaue, wie weit kann ich meine Freiheit irgendwie noch rausziehen, bevor er Gott auf mich sauer ist und sagt, nö, also so geht's nicht. Ja? Das ist doch keine Beziehung. Die Frage ist natürlich, sind wir überhaupt frei? Wir suchen Freiheit. Wir wollen bestimmte Regeln vielleicht nicht einhalten oder Leute reden uns das ein. Satan redet uns das ein, du bist unfrei. Aber was ist denn wirklich Freiheit für uns Menschen? Und sind wir überhaupt jemals wirklich frei? Ich halte das für bedenkenswert. Wir leben, selbst wenn wir nicht Menschen wären oder sind, die wir irgendwie gläubig sind, irgendwie nach Gott fragen oder so, leben wir doch in einem Staat oder in Nationen mit Gesetzen, mit Regeln. Und selbst in Ländern, wo Gesetz und Ordnung nicht funktionieren, gibt es Regeln. Und wenn das die Warlords sind, die Regeln aufstellen, oder? Es gibt Regeln, es gibt unausgesprochene Regeln. Und wenn wir versuchen, uns die Freiheit zu schaffen, schaffen wir uns neue Regeln in dieser Freiheit. Es gibt keine Freiheit. In Wirklichkeit bist du ein Sklave. Du bist unter Gesetzen. Wer von euch hat Menschen, die hat Eltern oder Vorfahren, die nicht Deutsche waren? Das wäre jetzt schon hilfreich, wenn ihr euch mal meldet. Also, eure Eltern, Großeltern hatten eine andere Nation als Deutsch, richtig? Jetzt brauche ich Leute, die aber heute Deutsche sind. Und dann aber, ne, also deren Eltern oder Vorfahren nicht Deutsche waren und heute Deutsche sind. Habt ihr verstanden, ne? Kapiert, meine ich nicht. Wisst ihr was? Das ist faszinierend. Dankeschön, das war's, genau, dankeschön. Das Faszinierende ist, egal in welcher Nation man lebt in einer bestimmten Nation unter bestimmten Gesetzen und Regeln. Man hat eine Herrschaft, unter die man gestellt ist. Und unter dieser Nation, unter dieser Herrschaft steht man, weil die Eltern unter dieser Herrschaft standen. Man wird in diese Nation hineingeboren, weil die Eltern diese Nation hatten, diese Nationalität. Und einige von euch haben diese Nationalität gewechselt. Warum? Wodurch habt ihr diese Nationalität gewechselt? Weil eure Eltern oder Großeltern die Nationalität gewechselt haben. Und damit seid ihr in eine andere Nationalität. Das heißt, wer vorher unter einer anderen Regierung, einer anderen Herrschaft stand, hat nur dadurch die Möglichkeit, diese Nationalität, diese Herrschaft zu wechseln, indem er in eine andere wechselt. Aber wir werden immer von einer Herrschaft in die nächste wechseln. Man kann vielleicht sagen, diese Herrschaft war nicht so gut, zum Glück bin ich jetzt in einer anderen Herrschaft. Aber wir werden als Menschen immer unter einer Herrschaft sein, solange wir auf dieser Erde sind. Und das ist mit unserem geistlichen Leben ganz genau so, ganz genau so. Als Adam und Eva im Paradies lebten, die ersten Menschen, lebten sie unter der Herrschaft Gottes. Sie haben sich der Herrschaft Gottes unterstellt, sie hatten keine Wahl, den kannten sie und haben gesagt, okay, da gehören wir hin. Und dieser Gott hat ihnen angeboten, unter meiner Herrschaft gibt es bestimmte Regeln. Und ihr könnt diesen Regeln vertrauen, weil sie gut sind, denn ich bin für euch, ich habe euch ja schließlich gemacht. Und dann kommt Satan ins Spiel, die Schlange, in Gestalt einer Schlange, und er sagt zu Adam und Eva, ich mache euch ein anderes Angebot. Ihr könnt euch auch dafür entscheiden, nicht der Herrschaft und Gott zu vertrauen. Ihr könntet mir vertrauen. Ich erkläre euch das, was Gott wirklich will. Der will euch nämlich nur einengen. Der nimmt euch Freiheiten, die ihr eigentlich haben könntet. Wenn ihr auf mich hört, wenn ihr mir vertraut, der Schlange, dann seid ihr so klug wie Gott. Gott lässt euch nicht in die Freiheit. Ihr dürft nämlich nicht das wissen, was Gott weiß. Das ist die erste große Lüge, die Satan in dieser Welt verbreitet hat. Satan behauptet Adam und Eva gegenüber, ich könnte euch frei machen, denn Gott führt dich in eine Unfreiheit. Ihr seid unter dem Gesetz dieses Gottes, der euch nicht die Freiheit gönnt. Ich mache euch frei, sagt die Schlange. Wechselt doch einfach unter meine Herrschaft. Vertraut mir. Damit kam die Sünde in die Welt. Die getane Sünde mit Lügen und Huren und Neid und Gerede und Gezanke und Vergleicherei und so weiter sind nur Ausgeburt dessen, unter wessen Herrschaft wir uns begeben haben. Nichts anderes. Und dass wir heute als Sünder geboren werden, liegt daran, weil schon unsere Eltern als Sünder geboren wurden. Wer geboren wird, steht unter der Herrschaft seiner Vorfahren. Ganz einfach. Als Adam und Eva dann ihre Kinder gezeugt haben, waren sie die ersten Menschen, die in eine Knechtschaft kamen. Unter die Knechtschaft Satans. Und darum musste Kain auf seinen Bruder Abel so neidisch sein, dass er ihn am Ende umbringt. Er musste das. Er war nicht mehr frei. Sein Neid und sein Vergleichen hat ihn so weit getrieben, dass er sogar seinen Bruder umbringen musste. Niemand hat ihm beigebracht, mein Junge, kannst du doch machen. Ich glaube nicht, dass seine Eltern ihm gesagt haben, ja, wenn du dich über jemand ärgerst, gab er noch nicht so viel, hatte er nur seine Geschwister, ja. Und Mama und Papa, er schlägt sie. Woher kommt denn der Impuls von einem Herrscher, den sie seit ein paar Jahren kannten? Wir wissen ja nicht, wie alt Adam und Kain und Abel zu dem Zeitpunkt waren, als er seinen Bruder umgebracht hat. Ich habe eine Bibelstelle für euch aus Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, also da geht es um die alttestamentlichen Gesetze, an die man sich binden könnte. Man könnte heute auch Konventionen aus Gemeinden nehmen. Ja, man muss bestimmte menschliche, scheinbar biblische Regeln einhalten, die aber nur Menschen sich ausgedacht haben. Wenn ihr euch zu Knechten macht, dessen Knechten seid ihr auch. Und ihr müsst ihm gehorchen. Entweder seid ihr Knechte der Sünde und somit zum Tod, oder ihr seid Knechte des Gehorsams und somit Knechte der Gerechtigkeit. Wir haben vorhin dieses Anspiel gesehen, dieses kleine mit Smartphone und Geld. Das waren jetzt nur zwei kleine Beispiele. Es gibt so viele Möglichkeiten, in denen wir uns heute verknechten, wo wir uns die Freiheit nehmen, weil wir Dinge wichtiger machen und uns an sie binden. Das ist Geld, das sind Smartphones, das ist Freiheitssuche. Ich habe den Eindruck, manche sind gefangen in der Freiheitssuche. Die sind davon getrieben, Freiheit zu suchen. Wir sind Knechte von Unabhängigkeit. Wir wollen uns bloß nicht abhängig machen und verbindlich machen. Wir sind Sklaven der Unabhängigkeit. Schaut mal da drauf. Ich habe mal jemanden gebeten, einen jungen Burschen, ich wollte ihn ganz gerne für eine Aktion einbinden. Er guckt da in seinen Kalender und sagt, da habe ich noch nichts vor. Ja, ich sage, ist ja super. Nee, sagt er, du hast nicht verstanden. Ich habe da noch nichts vor. Ich kann dir noch nicht absagen. Ja, das hat er so nicht gesagt. Ich kann dir nicht zusagen, weil ich noch nichts vorhabe. Wir versuchen, unabhängig zu bleiben bis zum letzten Moment. Ich weiß nicht, wann die letzten Anmeldungen zur Adventfreizeit kamen. Freitag, Nachmittag, 16 Uhr oder so, ja? Und das sind nicht nur junge Leute bis 20, das sind Leute bis 80. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir uns bloß nicht verbindlich machen wollen. Wir sind Knechte des Gezickes. Jetzt bin ich froh, dass gerade keiner kichert hier. Wir sind Knechte der Angeberei, wie wir ständig prahlen müssen und vergleichen müssen und anderen zeigen müssen, was wir können oder was wir haben und so weiter. Wir sind Knechte unserer Minderwertigkeitsgefühle. Wir haben so viele Christen in unseren Gemeinden, die wir gezwungen sind und gefesselt sind an unseren Minderwertigkeitsgefühlen. Dabei sagt Gott über dich, wer du sein kannst, nämlich das Kind des Höchsten, Sohn und Tochter des lebendigen Gottes, sagt die Bibel. Und Satan zwingt uns in Minderwertigkeitskomplexe, weil wir uns nicht daran erinnern, in welchen Status uns Gott in Wirklichkeit gebracht hat, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen. Wir bringen uns zurück in eine Sklaverei von Minderwertigkeitsgefühlen. Dabei hat uns Gott uns schon längst unter seiner Herrschaft gebracht, nämlich, dass wir frei sein können. Frei unter dem lebendigen Gott und seinen Gesetzen. Aber nein, wir lassen uns treiben und quälen von unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Wir sind Knechte der Bequemlichkeit. Heute Morgen bin ich gefragt worden, ob ich trotzdem geduscht habe, obwohl die Heizung ausgefallen ist. Ich muss zugeben, ich bin eher ein Warmduscher geworden. Es war warm genug für mich. Wir sind Knechte der Bequemlichkeit. Schaut mal in euer eigenes Leben. Schaut nicht auf die anderen. Schaut nicht auf die junge Generation, ihr lieben Älteren oder in meiner Generation. Ja? Wir schauen immer auf die weiche Jugend. Wahrscheinlich haben das unsere Eltern über uns auch schon gesagt, unsere Großeltern. Ja? Und doch sind wir so bequem geworden. Wir merken das nicht, weil das der Standard ist. Wir sind Knechte des Erfolgsstrebens. Wir sind geradezu gezwungen, Erfolg zu haben. Und wir brechen innerlich und seelisch zusammen, wenn wir nicht den Erfolg haben, den andere haben, oder den Erfolg, den wir uns selbst gesetzt haben, oder den Erfolg, den uns die Eltern vorgeben, oder den Erfolg, den die anderen frommen uns vorgeben. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich werde niemals da vorne stehen können wie du. Ja, hallo, wo steht in der Bibel, dass alle hier vorne stehen müssen, oder? Wo steht in der Bibel, dass alle in der Lage sein müssen, super zu kochen oder Traktate zu verteilen oder immer lächeln zu können? Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Begabungen. Die Frage ist doch nur, will ich mit dem, was ich habe, Gott dienen? Bin ich unter seiner Herrschaft? Oder lasse ich mich von diesen ganzen Erwartungen, die Satan uns einlügt, unfrei machen? Wir haben auch in unserer Gemeinde einen Haufen von Menschen, die in Wirklichkeit frei sind von Jesus, aber sich in eine Knechtschaft von irgendwelchen Konventionen und Gesetzen bringen, die nicht vom Wort Gottes kommen. Wir entwickeln uns geradezu mittlerweile schon in eine Knechtschaft der Freiheit, in eine Knechtschaft der Freiheit, wo schon jetzt auch in der evangelikalen Szene die Ersten auftreten und auf Konferenzen predigen, du brauchst dieses nicht mehr, jenes nicht mehr, du bist völlig frei. Nein, wir sind gar nicht völlig frei. Die Bibel sagt, entweder sind wir unter der Knechtschaft Gottes oder unter der Knechtschaft Satans. Und manche versuchen uns einzuerzählen, wir sind so frei, dass wir niemandes Knecht sind. Christen seien niemandes Knecht. Nein, das ist nicht wahr. Nur Satan möchte uns das Gefühl geben, uns einreden, wahre Christen sind unter gar keiner Herrschaft. Das ist nicht wahr. Schau dir die Bibel. Wir können uns Dutzende von Bibelstellen angucken, wo es heißt, was es heißt, unter einen neuen Herrschaftswechsel zu kommen und sich zu unterscheiden und zu entscheiden, unter welcher Herrschaft möchte ich denn sein? Welche Herrschaft ist für mich gut? Welche liebe ich? Warum wechseln denn Menschen einen politischen Herrschaftswechsel? Warum ziehen manche aus einem bestimmten Land raus und wollen zum Beispiel Deutsche werden? Weil sie sagen, da erhoffe ich mir ein Leben, das gut für mich und meine Kinder ist. Darum bin ich bereit, den Herrschaftswechsel vorzunehmen. Und doch wissen Sie, wenn Sie nach Deutschland kommen, es wird ein neues Herrschaftssystem geben, unter das ich mich einzuordnen habe. Manche sind Knechte ihrer Schönheit oder Figur. Ich finde, das hat nochmal zugenommen. Ein Kriemchen und Säbchen, ja, wir Männer, ne, wir dürfen Bärte tragen, wenn er denn kommt. Aber ansonsten sind wir so gefangen, so gezwungen, den Schönheitsidealen zu folgen. Ich habe so viele Teenager und junge Erwachsene getroffen, die darunter leiden und sagen, ich will unbedingt die Haut und dieses Gesicht und dieses Lächeln haben von diesem und jenem YouTuber oder diesem und jenem Musiker oder Schauspieler. Menschen, die schon Christen sind, die zu Jesus gehören und sind gefangen an diesen äußeren Konventionen. Ihr Kopf sagt ihnen, ja, in 20 Jahren werde ich auch mal so aussehen wie meine Mutter. Aber da will ich ja nicht hin, ja? Oder wie mein Vater, so irgendwann. Mein Sohn kann sich noch nicht vorstellen, irgendwann auch mal eine Wampe zu haben, ne? Der zeigt mir immer sein Sixpack. Junge, freu dich schon, ne? In 35 Jahren sehen wir uns wieder. Und wir folgen irgendwelchen äußeren Gesetzen und merken es nicht. Wir halten uns für frei und sind in Wirklichkeit gebunden. In Wirklichkeit sind wir unglücklich. In Galater 1, Vers 10 rede ich so, wie die Menschen es hören wollen, oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Fragt Paulus. Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich nicht mehr länger Jesus dienen oder Christus dienen. Ich habe den eigentlich für mich selbst rausgesucht, damit ihr den seht. Ich kann mir vorstellen, dass für manche meine Predigten fast unerträglich sind oder zumindest anstrengend. Aber es sind alles Dinge, die uns die Bibel lehrt. Und ich will euch nicht ein seichtes Evangelium predigen und ich will euch auch nicht einfach nur Appell predigen. Du solltest, du hättest, du müsstest. Ich will euch auch nicht einfach predigen, dass alles egal und die Gesetze und alles spielt gar keine Rolle. In Christus sind wir frei. Das ist frommer Anarchismus. Das ist nicht das Wort Gottes. Sondern die Bibel lehrt uns, dass es Herrschaft gibt von Anfang an. Es wird immer bis in alle Ewigkeit Herrscher geben. Jesus ist der Herrscher. Wenn wir Anbetungslieder singen, gerade die modernen, singen wir ständig von dem Herrscher, von dem König. Und wir finden das alle toll und machen uns nicht bewusst, dass es ein Herrscher ist, unter dem wir stehen. Unser Erlöser ist ein Herrscher. Er sagt uns, was gut ist, was uns dient. Er dient mit seinen Gesetzen uns und wir wollen ihm gefallen, weil wir uns über ihn freuen. Und du kannst entscheiden, unter welcher Herrschaft du leben möchtest. Unter Herrschaft Gottes oder unter Herrschaft Satans. Satan sagt dir immer, bleib bloß bei mir, da bist du frei. Wenn du zu Christus wechselst, dann bist du unfrei. Aber das ist eine Lüge. Weil er sie nur einseitig und von einer Seite beschreibt. Denn bei Satan sind wir nicht freier, sondern seine Knechtschaft ist zerstörerisch. Und wir gucken uns das nochmal an. Darum, klare Aussage, du bist nicht frei. Dahin hat Satan schon klar recht. Du bist als Christ bist du unfrei. Aber du bist so oder so unfrei. Du kannst nicht in einer Anarchie leben. Du bist nicht dein eigener Herr. Wenn du glaubst, dein Herr zu sein, bist du in Wirklichkeit unter der Herrschaft Satans. Ich will mal Beispiele, die ich vorhin angesprochen hatte, mal hier nutzen. Die ich vorhin schon mal aufgezählt hatte. Christen müssen. Und ich möchte das mal vergleichen mit meiner Traumfrau. Ich habe meine Traumfrau kennengelernt, da wohnten wir, also das war in den 90ern, Anfang der 90er, wir wohnten 500 Kilometer auseinander und es gab ja Zeiten, da hatte man noch kein E-Mail und kein WhatsApp. Das gab's. Hä? Ein paar verstehen mich. Es gab aber ein Medium, das bestand aus Papier und Stift, einem Umschlag und einer Briefmarke. Die musste man kaufen. Dazu ging man sogar in einen Laden, um diese Briefmarke zu kaufen. Heute kann man die ausdrucken, wenn man das denn möchte. Ja? Man kaufte das. So, und dann schrieb ich diesem Mädchen einen Brief. Erst schrieb sie mir, sie habe sich in mich verliebt. Das ist natürlich nett, die Gelegenheit muss man nutzen, schreibst du zurück. Wir haben im Laufe, weil wir 500 Kilometer auseinander wohnten, war das, und telefonieren, es gab schon Telefon, ja, es gab schon Telefon, aber es war teuer. Und mein lieber Vater gab vor, wie lange telefoniert wurde, eine halbe Stunde in der Woche. Kennt ihr das? War bei euch auch früher oder so? Ihr, alle, die über 40 sind? Ja, kennt ihr. Ein paar nicken. Ein paar über 40 sind heute hier. Halbe Stunde telefonieren. Der Rest war schriftlich. Und wir haben uns in diesem halben Jahr nur einmal gesehen. Haben uns mal zwischendurch besucht, um einander noch besser kennenzulernen. Das meiste, was wir voneinander kennengelernt haben, waren 50 Briefe. Die haben wir noch alle aufgehoben. Und in diesen Briefen haben wir uns kennengelernt, haben wir mehr voneinander verstanden. Ich weiß noch, dass manchmal meine Frau, also damals war sie ja noch nicht mal meine Freundin, also meine Partnerin, sondern war ja nur eine Kennenlernphase, schrieb sie manchmal, ich sitze hier mit rotem Kopf, ja, weil sie ehrlich war, weil sie etwas von sich erzählt hat und es genossen hat, dass sie nicht gesehen wird, man sich nicht in die Augen schauen muss, das abschicken kann und wartet 3 Tage, mal gucken, ob er noch antwortet oder so, ja. Aber ich weiß auch noch, wie ich zwischendurch in der Mittagspause, damals als Kfz-Mechaniker, in der Mittagspause genutzt habe, schnell nach Hause gefahren, im Postkasten geguckt, ob der Brief gekommen ist von Bettina, um ihn zu lesen. 3, 4, 5, 6 Seiten. Ich konnte damals Briefe schreiben. Die waren 4, 5, 6 Seiten. Das geht, wenn man den anderen interessant findet. Warum hole ich aus? Ihr Lieben, Christen müssen in der Bibel lesen. Ich habe es geliebt, die Briefe dieser Bettina zu lesen. Das war spannend. Niemand musste mir sagen, meine Eltern mussten mir nicht sagen, Nils, als Post, naja, ist doch egal oder so. Ja? Manche glauben, ja, wenn ich Christ bin, dann muss ich in der Bibel lesen. Ich sage euch, das ist doch Mist. Wenn ich weiß, dass ich in einer Liebesbeziehung, in der Herrschaft und der Beziehung zu meinem lebendigen Gott bin, dann ist es für mich eine Ehre, dass ich seinen Brief, das, was ich über Gott lernen kann, nachlesen kann. Ich hätte es nicht gewollt, dass mir jemand die Briefe meiner Bettina vorliest. Ja, eine tolle Erfindung, Hörbücher, lasst euch die Bibel vorlesen, auf jeden Fall. Aber lest darin selber, forscht darin und bekommt raus, wie tickt eigentlich mein Gott, unter dessen Herrschaft ich mich begeben habe. Oder wie tickt dieser Gott, damit ich weiß, ob es sich lohnt, unter diese Herrschaft zu gehen. Welchen Vorteil hat es denn, ein Kind Gottes zu werden? Was ist das überhaupt, ein Kind Gottes zu werden und nicht nur ein Christ in den Gottesdienst gehen? Manche fühlen sich genötigt, in einen Gottesdienst zu gehen. Das müssen Christen machen. Das war für mich ein Highlight. Einmal im Vierteljahr, als wir nachher zusammen waren, bin ich jedes Vierteljahr dann aus dem Sauerland raufgefahren in die Ostsee, um meine Bettina zu treffen. Und dann hatte sie immer noch Wochenenddienst, weil sie Hauswirtschaftsmeisterin da war. Und dann musste sie immer arbeiten, immer in den Pausen zwischendurch. Nachmittags hatte sie frei. Und weil es ein christliches Haus war, durfte ich sie abends immer nur bis 22 Uhr besuchen. Nach 22 Uhr musste ich ihre Dienstwohnung verlassen und hatte mein eigenes Zimmer, ja. Aber wir haben diese kurzen Zeiten geliebt, einander miteinander zu reden, einander vis-à-vis zu sehen, Gemeinschaft im unmittelbaren Zusammenhang zu haben. Gott zu begegnen, zum Beispiel in einem Gottesdienst oder zu beten. Die Telefonate, die halbe Stunde in der Woche, das war toll, ihre Stimme zu hören. Wenn ich dann Briefe las von ihr, hörte ich beim Lesen, hörte ich ihre Stimme, weil ihr Wortklang, weil sie vom Telefon kannte, sich in dem Wortsatz im Brief widerspiegelte. Ihr lieben, Satan will euch sagen, das Beten sei doch eine Qual. Ich habe es schon manchen erzählt, wenn ihr manchmal dem Herrn Jesus nur sagen würdet, Jesus, ich kann gerade nicht beten. Dann habt ihr euch an die richtige Adresse gewandt, ihr seid schon auf dem richtigen Weg, ihr wendet euch dem zu, von dem ihr euch wünscht, dass eure Beziehung zu ihm leicht und frei sei. Macht das. Satan will euch einreden, sagen, nee, so ein Gebet ist kein Gebet, lass es sein. Satan ein Interesse daran, dass unsere Beziehung zu Gott gestört wird, so viel es irgendwie geht. Aber wenn du das vergleichst, deine Beziehung zu Gott, wie einer Beziehung zu einem Menschen, den du wertschätzt, dann verstehst du etwas, was es heißt, sich darauf einzulassen. Und eine Beziehung zu Menschen kann manchmal belastet sein und schwierig sein und frustriert sein und man hat ein schlechtes Gewissen und traut dem anderen nicht mal unter die Augen. Kennt ihr auch, unter Menschen. Und manchmal hat man das Gefühl auch gegenüber Gott, ja, das ist wahr und manchmal ist das so. Man traut sich manchmal nicht mal unter die Augen Gottes. Aber wenn du dich geliebt weißt von deinem Mitmenschen, von deinem Partner, von deinen Eltern oder wer auch immer das ist, der dein wichtigster Mensch im Augenblick ist, dann übertrag das auf den lebendigen Gott und du weißt, in Wirklichkeit darf ich trotzdem wieder morgens an den Frühstückstisch kommen. Und vielleicht gibt es auch mal eine Phase, wo einem die Worte fehlen, weil man erstmal nur schweigen muss, aber man bleibt in der Nähe beieinander und erträgt einander und irgendeiner ergreift wieder das Wort und sagt, lass uns das auflösen, lass uns das klären. Weil in dieser Herrschaft bist du, unter der Herrschaft Gottes bist du nicht mehr Knecht, du bist nicht Diener, sondern du bist zu einem Kind Gottes geworden. Das ist die neue Beziehung, ein Kind Gottes. Das ist auch so eine Klassiker, gerade unter jungen Christen, ja, auf Intimität außerhalb der Ehe zu verzichten. Christen müssen darauf verzichten. Ich fand es geradezu spannend, mit meiner Frau darüber zu reden, oder damals war es ja dann meine Freundin, zu sagen, wir warten bis zur Ehe und wir lernen uns auf einer Ebene erstmal kennen, die äußerlich von diesen äußeren Faktoren frei bleiben soll. Und die Spannung steigt umso mehr, bis wir heiraten. Und dann habe ich mich für dich entschieden und nicht für deinen Körper. Und wenn du sagst, ja, ich will auch als Gotteskind auf bestimmte Dinge einfach verzichten, weil ich vor allem mich auf die Beziehung mit Christus konzentriere, weil ich mich nicht über die äußeren schönen Dinge des Lebens davon fesseln lasse, sondern diese schönen Dinge als Christ, tolle Musik, tolle Atmosphäre, das darf alles sein, aber das soll nicht der Mittelpunkt meiner Beziehung zu Jesus sein. Sondern der Mittelpunkt meiner Beziehung ist vor allem die Beziehung, dass ihn kennenlernen, dass ihm zu vertrauen, das auch mal zu tun, was gerade dran ist und nicht das, was ich gerade schön finde. Dann reift deine Beziehung zu Gott. Und dann gibt es zwischendurch solche schönen, intimen Momente, wo man beim Anbetungsgottesdienst oder in einem Lobpreis vielleicht geradezu im wahrsten Sinne des Wortes auf die Knie geht, weil man so ergriffen ist, so der auch körperlich ergriffen ist von der Gnade Gottes. Aber nicht, weil man es immer hat und ständig hat und immer sich toll fühlt als Christ, sondern das als Highlight erlebt, manchmal den Herrn Jesus geradezu körperlich zu spüren. Und Satan möchte, binde dich daran, an diese Intimität. Deine Intimität mit Gott musst du immer spüren. Du musst dich immer verliebt sein mit Gott fühlen, weil sonst bist du kein echter Christ. Dann stimmt deine Beziehung nicht. Und dann reisen wir von Event zu Event, von Konferenz zu Konferenz und sagen, da war der Heilige Geist, da haben wir ihn gespürt. Und ich kann euch das sagen. Ich habe es von genug Leuten gehört, die schon 60, 70, 80 sind, die uns heute erzählen, ja, ihr mit euren neuen Liedern, das ist auch alles nicht vom Heiligen Geist gefüllt. Damals, 1955, in Dortmund, in den Westfalenhallen, mit Billy Graham und 1200 Posaunenspielern, da war noch der Heilige Geist. Wir haben ihn gespürt. Wisst ihr, wie alt die damals waren? In eurem Alter. Da waren die Jahre zwischen 15 und 35. Und die lieben die Leute, die Lieder, die Alten, lieben die Lieder von damals, aus den alten Zeiten. Wisst ihr warum? Weil das ihre Lieder waren in ihrer Jugend. Und darum sage ich uns Alten das. Singt mit den jungen Leuten ihre jungen Lieder, sie werden sie noch lieben, wenn sie 80 sind. Und ihr werdet dann meckern mit euren Enkeln, sage ich euch jetzt schon. Was habt ihr denn für geistlose Lieder? Unsere, die sind's. 1000 Gründe und hast du nicht gesehen? Ach, da habt ihr auch 1000 Gründe, warum unsere Lieder heute besser sind als die in der Zukunft. Ja? Ihr Lieben, mir muss niemand sagen, ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht hören. Christen müssen vergeben. Wenn ich das auf meine Ehe übertrage, auf meine damalige Freundin oder heute auf meine Ehefrau, dann sage ich, es gibt doch nichts Schöneres. Wenn wir uns schon ärgern übereinander, dann will ich wenigstens danach Vergebung. Ich muss vergeben. Wisst ihr, wer frei ist nach einem Streit? Wer am freiesten ist nach einem Ärger oder nach einem Frust, nach einer Kränkung? Am freiesten ist der, der selber vergeben hat, weil er nämlich nicht mehr die Schuld dem anderen nachtragen muss. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist etwas, ein Geschenk Gottes, das die Welt nicht kennt, das Satan nicht kennt, nämlich Vergebung. Wenn ihr glaubt, es sei eine Strafe, vergeben zu müssen, dann hört ihr eine Lüge Satans, weil er sagt, Vergebung ist doch Mist. Und die unglücklichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind Menschen, die entweder neidisch sind oder die nicht vergeben wollen. Oder behaupten, ich kann es nicht. Nein, du hältst fest einfach an deiner Vergebung. Das Thema vertiefen wir jetzt nicht. Ich will es euch verstehen. Gutes, ich möchte, dass ihr nur das mal hört. Gutes tun. Christen müssen Gutes tun. Die fröhlichsten Menschen, oder zu den fröhlichen Menschen sind Christen, die anderen Gutes tun, weil sie selber sich daran erfreuen können, weil es dich in deiner Persönlichkeit stark macht. weil es sich zu einer Persönlichkeit macht, die von sich selbst wegschaut, die nicht mehr Mittelpunkt der Ereignisse ist, sondern die sich darum kümmert, dass andere der Mittelpunkt sind. Und die Bibel lehrt uns an mehreren Stellen, achte den anderen höher als dich selbst. Wenn wir das miteinander machen, dann können wir uns die ganze Zeit nur in den anderen investieren, weil der andere sich in dich investiert. Du wirst niemals das Gefühl haben in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Leitungsteam, wirst du nie das Gefühl haben, Opfer zu sein, weil du immer erlebst, der andere bemüht sich darum, dass ich zu meinem Recht und zu meinem Bedürfnis komme. Und du, warum wird er das tun? Weil du das mit dem anderen machst. Gutes tun. Selbstlos sein. Ist das vergleichbar? Schau von dir selber weg, sei selbstlos. Und der letzte Punkt, das Missionieren. Manche sagen mir nach, das ist das Anstrengendste mit mir, wenn ich immer anfange, dann von meiner Frau zu schwärmen. Niemand muss mir sagen, du musst mehr schöne Sachen über deine Frau erzählen. Weil ich mich über sie freue. Wenn du dich über den Herrn Jesus freust, wenn du begriffen hast, was es heißt, frei in Christus zu sein, unter der Herrschaft dieses Gottes zu sein, dann ist es für dich kein Krampf, von Jesus zu erzählen. Es wird dann ein Krampf, wenn du bestimmten Konventionen entsprechen musst, wie du über Jesus redest. Dann wird es zum Krampf. Ich habe mich noch nicht mit euch Männern mal ausgetauscht, was es bedeutet, wie ihr über eure Frauen redet. Aber wahrscheinlich werden wir alle einen anderen Stil haben, von unseren Frauen zu erzählen, wie wir uns über sie freuen. Und das ist okay so, weil ich bin ich und du bist du. Und jeder Christ, der von Jesus erzählt, jeder Christ, der anderen erzählt, warum er zu Jesus gehört, wird das auf seine Weise machen, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Begabungen und nicht mit den Begabungen anderer. Wir sehen in der Bibel mindestens 7 verschiedene Evangelisationstypen. Und jeder Typus ist unterschiedlich. Und alle, wir alle, würden unter 1 dieser passen, aber nicht unter alle 7. Und Satan macht uns dann wieder unfrei. Er macht uns unfrei, indem er sagt, du musst missionieren. Und zwar so, wie die anderen das dir sagen, wie du ticken musst. Und dann fühlen wir uns unfrei. Dann haben wir den Eindruck, oh, Christsein ist anstrengend. Oh, ich komme in den Rausch, merkt ihr das? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich will diese Aussage noch erklären, damit es ein Missverständnis aufgelöst wird. Jesus, dieses Wort, das im Griechischen verwandt wird, heißt zu Ende bringen. Wenn er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, heißt dieses Wort zu Ende bringen. Er sagt, ich halte das alles für richtig und wichtig, das Alte Testament mit all den Gesetzen für Israel, aber ich bringe es, weil in diesen Gesetzen war auch der Hinweis auf den Messias. Und wie der Messias uns frei machen wird von diesen irdischen Gesetzen, die Gott vorgegeben hat, weil wir darin nicht gut genug sein werden. Wir werden es niemals schaffen, mit diesen Gesetzen Gott so zu gefallen, dass wir in den Himmel könnten. Die Gesetze reichen nicht aus, zu heiligen Menschen zu werden. Dafür ist das Gesetz im Alten Testament. Und Jesus sagt, und das Gesetz, die Propheten weisen auf den Messias hin, der uns frei machen wird von diesen alten Gesetzen. Und Jesus sagt, ich bin die Erfüllung, die Zuendebringung dieser Gesetze. Ich bringe es zu Ende und ich bin dieser Messias, auf den alle warten. Und ich werde euch frei machen von diesen alten Formen, wo Waschungen sind und Riten sind und Opfer sind. Ich gebe euch einen neuen Opferritus. Ich gebe euch einen neuen Reinigungsritus. Ich gebe euch neue Freiheiten unter einer neuen Herrschaft, unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Er hat das Gesetz zu Ende gebracht in seiner Person. Und darum schreibt Paulus weiter im Galaterbrief, ihr seid nun nicht mehr länger Gefangene des Gesetzes, sondern ihr seid Kinder Gottes. Das ist ein Status, den Gott denen schenkt, die Jesus Christus vertrauen. Als Jesus kam, wisst ihr, warum die Juden ihn so geliebt haben, ihm zuzuhören? Gerade im Lukas-Evangelium fällt das auf. Wenn ihr Lukas in der Mitte, so in den Kapitel in der Mitte lest, ich glaube, 8 bis 12 oder 14 den Kapiteln, dann hält er Reden, oder vielleicht geht es auch in Kapitel 10 erst los, hält er so Reden vor den Juden. Und immer zum Kapitelbeginn hört man, wie die Zuhörermenge zunimmt. Ich weiß gerade nicht das Kapitel genau, wo das ist. Da heißt es sogar, die Leute traten sich schon auf die Füße gegenseitig. Weil Jesus erzählte, wie das Reich Gottes wirklich funktioniert. Er erklärte den Juden, wie sie frei werden können von den jüdischen Konventionen, die noch über das jüdische Gesetz hinausgingen. Er erklärte ihnen, wie Gott selber ist. Und die Leute kamen und traten sich auf die Füße. Sie lauschten diesem Herrn Jesus, schauten ihm auf den Mund und wollten verstehen und begreifen, wie Gott wirklich ist. Ihr seid nicht mehr länger Knechte, sondern ihr seid Kinder Gottes. Es ist ein anderer Status. Und doch leben Kinder unter der Herrschaft ihrer Eltern, oder? Fragt meine armen Kinder. Mit so einem Papa. Mein Sohn sitzt auch hier vor. Der gestern Abend sagt, das ist schon eine Plage, dich zum Vater zu haben. Die hat. Das glaube ich. Freu dich drauf. Irgendwann darfst du selber. Gott hat uns Väter nur gemacht, um Kinder quälen zu dürfen. Das ist so. Ja. Mamas sind so lieb und Papas sind zum Quälen da. Warum haben damals die ersten Christen Pfingsten? Warum sind aus Angsthasen Straßenprediger geworden? Wisst ihr noch, ganz am Anfang habe ich davon gesprochen. Aus Angsthasen sind auf einmal Prediger geworden. Die sind durch Jerusalem gelaufen und haben auf einmal den Leuten, vor denen sie Angst hatten, von Jesus, dem Messias, erzählt und gesagt, den habt ihr ans Kreuz gebracht sogar. Ihr habt vor 50 Tagen diesen Messias ans Kreuz gebrüllt, ihr seid tot, auferstanden und lebt. Und warum hatten sie keine Angst mehr? Weil Gottes Heiliger Geist in ihnen Raum genommen hat. Gott, der Heilige Geist, Jesus ist im Heiligen Geist in ihnen eingezogen. Und die Bibel lehrt uns, jeder, der Jesus Christus annimmt, in den zieht Jesus Christus selber ein, in sein Herz. Du bist unter einer neuen Regierung. Du brauchst keine Angst mehr haben, sondern du kannst frei sein, weil du dich vor nichts und niemandem fürchten müsstest. Selbst vor dem Tod müssen wir Christen uns nicht fürchten, lehrt uns die Bibel. Weil wir eine Freude haben auf den Himmel. Am Ende wartet unser Erlöser, unser Freund Jesus Christus. Der wartet auf uns im Himmel. Noch eine der letzten Stellen, die ich heute vorlese aus Galater 5. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit eurer sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In Galater 5, Vers 16, das kommt jetzt kurz danach, hier sind wir Galater 5, Vers 14 und dann in Vers 16 heißt es, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Neigungen euch drängen. Ich habe immer meinen alten Luther 84 Text im Kopf, da heißt es, lebt im Geist, dann werdet ihr nicht die Früchte des Fleisches leben müssen oder werdet ihr nicht dem menschlichen Wesen entsprechen. Ich habe mich mal gefragt, was heißt es, im Geist zu leben? Wie lebt man denn im Geist? Das konnte mir auch lange keiner erklären. Darum habe ich da lange nachgeschaut, weil ich endlich wusste, was heißt es, frei zu sein, im Heiligen Geist zu leben und nicht mehr der sündigen Natur zu entsprechen. Und wir haben einen guten Vergleich aus Jakobus 4, Vers 7 und 8. Ordnet euch dem Willen Gottes unter, widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Ihr Lieben, wann immer ihr merkt, dass Satan euch anpickst und euch angreift und euch Dinge aufschwatzt, weil er sagt, das wäre besser, dann bist du freier. Du bist frei, dieses und jenes zu tun. Sei es irgendeine Seite im Internet, sei es irgendeinen doofen Spruch, den du jetzt über irgendeine Frau erzählen musst, sei es irgendein Neid oder irgendeine böse Geschichte, die du erlebt hast und andere bindest du mit ein, obwohl sie gar nichts angeht. Wo immer alles in dir drängt, wo etwas in dir drängt, wo du merkst, das ist doch nicht das, was Gott gefällt, was einem heiligen Leben entspricht, dann ist das Satan, der dich anpiekst. Was machst du denn dann? Gestern gab es ein Seminar über Anfechtung oder Versuchung. Ja? Was heißt es, im Heiligen Geist zu leben? Ich sage dir, schrei vielleicht nur dieses eine Wort in deinem Geist, Jesus, und vielleicht noch, Jesus, ich brauche dich. Wenn du dich Jesus zuwendest in dem Moment, wenn du gerade lügen möchtest, weil du deine Haut retten möchtest, um irgendeine Schandtat zu übertünchen oder so, dann schrei zu Jesus, Jesus, ich will nicht lügen. Jesus, ich will dieses Böse nicht weitererzählen.
Und ich kann dir sagen, es kann bis zu einer körperlichen Belastung werden. Du wirst es vielleicht körperlich spüren, diese Überwindung, das nicht zu sagen, ja, durchzuatmen. Aber du wirst es vielleicht mit Sicherheit nicht aus deiner Kraft schaffen, sondern durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und du schreist zu Jesus und sagst, Jesus, aber weil du zu ihm fliehst, weil du zu Jesus fliehst, der als Heiliger Geist in dir wohnt, weil er in dir Raum genommen hat und du ihm Raum gibst, dann wird es dir zunehmend gelingen, nicht mehr das sagen zu müssen, was deine menschliche Natur jetzt am liebsten sagen möchte. Oder bei der Steuererklärung die richtige Zahl einzutragen. Auch wenn du denkst, ah, das hätte mich vielleicht wieder 5 Euro mehr Steuerrückzahlung mir gebracht. Oder 50 oder 500. Dann schreist du zu Jesus und sagst, Jesus, ich will vor dir unter deiner Herrschaft leben und nicht unter der Herrschaft des Geldes, wo ich 500 Euro mehr Steuerrückzahlung bekomme. Oder was auch immer deine Themen sind. Schrei zu Jesus. Und er wird in deinem Leben handeln und es wird von Punkt zu Punkt leichter werden. Du wirst zu einem Menschen werden, der immer mehr Jesus ähnlich wird. Habt ihr noch Bock? Ich habe nur noch eine Textstelle. Ich lese euch, pass auf, das will ich noch erklären vorneweg. Ich lese diesen Text und ich wünsche euch, dass ihr ihn nicht allein als Appell hört. Nicht allein als Appell. Es reicht mir nicht. Ich bin als junger Mensch bin ich ständig mit Appellen groß geworden. Ich habe Gott immer nur mit Appellen. Du solltest so das tun und deswegen mag ich dieses Thema heute, Christen sind nicht frei. Ja? Weil ich immer den Eindruck hatte, wir Christen sind nicht frei. Aber wir wissen, dass wir sowieso nicht frei sind. Unter einer Herrschaft stehen wir immer. Wenn ich euch diesen Text gleich vorlese, dann denkt ihr, ach ja, guck mal, das ist typisch, das dürfen wir Christen alle nicht. Ich möchte dich andersrum fragen, wenn du das gleich hörst. Möchtest du denn tatsächlich auf Dauer unter diesen Gesetzen leben wollen? Also willst du lieber darin das leben, von dem Jesus sagt, tu es nicht? Denk darüber nach, welche Konsequenzen hätte, wenn du unter dieser Herrschaft leben wolltest, von der Gott uns warnt, wenn wir jetzt gleich den Galaterbrief, diesen letzten Abschnitt noch lesen. Und danach mache ich auch Schluss, ist versprochen. Dann bete ich mit euch. Aber hört einfach mal zu und fragt euch, ist das, was uns Gott hier anbietet, ist das wirklich ein Verbot? Ist das schlimm, wenn uns Gott uns davor warnt? Oder ist es in Wirklichkeit ein Segen, unter dieser Herrschaft zu stehen? Es steht in Galater 5, Vers 17 bis 21. Galater 5, Vers 17 bis 21. Also es folgt auf diesen Abschnitt da. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Nämlich genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Der Heilige Geist, ja? Und diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr diesen alten Gesetzen unterworfen, dieser menschlichen Natur. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Also wenn ihr der alten Natur, dem alten Gesetz folgt, werdet ihr Folgendes tun. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht. Vielleicht will ich das auch noch mal eben erwähnen. Das, was hier beschrieben wird, sind Dinge, wenn wir sagen, darin will ich mich wohlfühlen, ich will das auf Dauer leben. Das kann passieren. Alles das, was aufgezählt wird, kann auch Christen passieren. Das ist die Frage, wohin renne ich dann? Wohin schreie ich zu Jesus, wenn die alte Natur mich ankratzt? Ja? Oder will ich mich darin wohlfühlen und darin verharren, in diesem Lebensstil? Und die unreinen Gedanken, Frauen kennen das auch, wir Männer manchmal noch mehr oder in aller Regel über uns mehr. Ja? Wir sind auch Pornografie gefährdeter als Frauen. Wobei die Anzahl von Frauen, die Pornografie regelmäßig konsumieren, ist gestiegen. Auf mittlerweile angeblich 11% aller Frauen sind pornografiesüchtig. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, sexuelle Sünden wie Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht. andere Herausforderungen, mit denen Satan uns provoziert, nämlich religiöse und dämonische Sünden, Götzendienst, Zauberei. Das dritte, soziale Sünden, wie Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Und ein viertes Thema, ja, und Neid gehört noch dazu, Neid. Und ein viertes Thema, berauschende Sünden, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, sagt Paulus, was ich schon bereits gesagt habe, dass niemand, der in einem solchen Leben verharrt, das Reich Gottes erben wird. Ich will euch zum Schluss einfach nur fragen, an wen willst du dich binden? Wer soll dein Herrscher sein? Versuchen wir nochmal ein Bild. So. Du kannst ja auch entscheiden, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind, das sich führen lässt. Das auch gebunden ist an die Hand, in diesem Fall, an diesem Bild, an seiner Mutter. Oder hier ein Paar, ja? Es lässt sich führen, es gibt sich gegenseitig Halt. An wen willst du dich binden? Ich bete noch mit euch. Lieber Jesus, hab Dank, dass du uns so klar erklärst, was es heißt, frei zu sein und in Wirklichkeit doch ja gar nicht wirklich frei zu sein. Ich bin sehr glücklich darüber, wenn ich das so darüber nachdenke, wie gut es ist, dass ich nicht in einem luftleeren, autonomen Raum bin, wo ich alles irgendwie selber entscheiden muss und wo Freiheit in die Leere führen würde, sondern dass es nur ein Herrschaftswechsel ist unter eine gute Herrschaft, eine hilfreiche Herrschaft, eine Herrschaft, die mir gut tut, die meinen Mitmenschen gut tut, die mich beziehungsfähig macht, auch beziehungsfähig zu dir. Lieber Jesus, ich möchte für all die Menschen beten, die sich für frei halten und in Wirklichkeit gebunden sind an ihre menschliche Natur, an das, was sie anfixt und worüber sie geprägt werden, über Werbung und andere Menschen durch die Schule und Uni oder was auch immer. Ich möchte beten für einen jeden, der sich frei fühlt und es doch nicht ist. Bitte zeig ihm das auf und schenk ihm die Sehnsucht nach echter Freiheit in dir. Ich möchte beten, Herr Jesus, für Menschen, die spüren und merken, ich bin so unfrei, ich bin gebunden und gefesselt an Konventionen, die vielleicht meine Eltern oder meine Gemeinde, meine Biografie in mein Leben gelegt hat und es passt nicht zu der Freiheit im Wort Gottes. Möchte ich bitten, dass du ihnen diese Freiheit schenkst in deinem Wort Gottes, nicht zu autonomen Menschen, sondern zu Menschen, die fröhlich unter deiner Herrschaft leben. Und Jesus, möchte beten für all die, die noch gar keine Gotteskinder sind, die sich vielleicht noch fürchten davor, ein Gotteskind zu werden, weil sie denken, dass ein Christenleben in die Unfreiheit führt. Ich möchte beten, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen und unsere Gedanken berührst, bewegst, geradezu umdrehst, sodass wir das verstehen können, wie du die Dinge wirklich siehst und meinst. Und danke, dass du das kannst. Und darum appellieren wir an dich. Bitte tu das in uns. Tu das in uns. Wir schaffen es nicht allein, das zu kapieren. Danke, dass du es tun wirst. Amen.